Willkommen beim Podcast Dreamers on Air, präsentiert von Porsche. Der Marke, deren Geschichte mit dem Traum vom perfekten Sportwagen begann. Und die heute wie kaum eine andere für große Visionen steht. Ich bin Steven Gätjen und in unserem Community-Special spreche ich mit Persönlichkeiten, die Porsche nicht nur fahren, sondern leben. Sie erzählen uns von ihren Träumen, von Kreativität, Gemeinschaft und ihrer großen Leidenschaft. Viel Spaß und inspirierende Momente. Heute steigen wir ein in ein Fahrzeug, das wie kein anderes für den Anfang aller Träume bei Porsche steht, den 356er. Bei mir ist Adrian Derr, Regionalleiter des Porsche Club 356 für Nordbayern. Für ihn ist der 356 nicht nur Auto, sondern Identität, Geschichte und Verbindung. Und genau darum geht's heute, um Erhalt, Emotion und das, was bleibt. Herzlich willkommen, Adrian. Schön, dass du bei uns bist. Spannende Hallo. Geschichte. Deine Geschichte mit Porsche, und das ist ja echt spannend, ist ja ein komplettes Klischee eigentlich, weil sie im Kinderzimmer begann. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was ist da geschehen?
Ja, das ist richtig. Also meine Eltern sagen immer, mein erstes Wort war nicht Papa oder Mama, sondern Porsche. Ich kann das jetzt nicht ganz bestätigen, aber es wird wohl so sein. Ich bin also schon sehr früh mit diesem Virus infiziert worden. Und ja, als Junge hat man natürlich immer Matchbox-Autos. Und ja, das war natürlich ein Porsche. Und so zieht sich diese rote Linie von Anfang an durch. Und ja, ich bin durch und durch Porsche-Fan.
Aber gab es denn eine Historie in deiner Familie, dass dein Vater, Großvater, deine Mutter, deine Oma, Tante, Onkel, also schon Porsche gefahren sind? Oder war das aus irgendeiner Art und Weise auf einmal da?
Ja, da ist schon mein Patenonkel schuld. Der war schon immer begeisterter Porsche-Fahrer und hat mich natürlich schon ganz früh mitgenommen. Er ist alleine, hat keine Frau, keine Kinder. Und naja, beim Porsche ist immer natürlich ein Beifahrersitz zumindest frei, wo man auch viel Platz hat. Und da hat er zu mir gesagt, Mensch, fahr doch mit. Und ja, und da, so bin ich dazu gekommen, so bin ich in den Club gekommen, habe da die Leute kennengelernt und auch die Faszination von Porsche. Und naja, ich kann mich noch gut dran erinnern, bei dem Treffen in Dresden, da hatte ich gerade meinen Führerschein und auf dem Heimweg hat er zu mir gesagt, komm, jetzt fährst du heim. Und ja, dann bin ich das erste Mal einen fast brandneuen 911er heimgefahren, über 350 Kilometer. Und naja, und dann hat's einen natürlich komplett gepackt.
Da war es nicht nur die Theorie, sondern die Praxis, richtig, die dich begeistert
richtig,
hat.
Genau.
Du hast es gerade angesprochen, du bist Regionalleiter im Porsche Club 356. Vielleicht mal für all diejenigen, die zwar Porsche lieben und vielleicht auch was mit dem Modell anfangen können. Was macht diesen Club für dich auch so besonders? Was ist da anders?
Da gibt's etliche Punkte, die anders sind. Es ist einmal die Tradition. Also wir feiern dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum des Porsche 356 Clubs. Die Menschen, die da drin sind, das ist ein super Teamwork, ein toller Zusammenhalt. Wenn man Hilfe braucht, dann sind die da. Und gerade bei so einem alten Auto ist es nun mal so, da kennt sich nicht mehr jeder damit aus. Und damit natürlich auch, was mich immer fasziniert, dieses Wissen. Es sind ja auch viele ältere Mitglieder dabei, die haben aber diese ganze Geschichte von Anfang an ja schon durchlebt. Und das ist für einen jungen Menschen wie mich, der jetzt 36 ist, ist das wahnsinnig interessant, weil das, was die wissen, das kann ich ja noch gar nicht wissen. Ich habe es ja auch gar nicht miterlebt. Und dieses Wissen dann abzusaugen und vielleicht auch mal in die nächste Generation zu transportieren, das ist toll und das gefällt mir an diesem Club. Also einmal 356 DNA von Porsche und zum Zweiten die Menschen, die da dahinter stehen.
Also der Austausch mit begeisterten Porsche 356 Fans.
Genau, richtig. Ja, das ist einfach eine große Familie. Und man sagt ja immer, es soll Spaß machen und es macht richtig Spaß. Wir haben also in der Region Nordbayern, haben wir ja jeden Monat einen Stammtisch. Und der ist immer Donnerstagabend. Und da ist es nicht so, dass man sagt, oh, jetzt muss ich schon wieder dahin. Ich meine, die Region Nordbayern ist sehr groß. Wir wechseln durch, dass wir alle Mitglieder erreichen. Dann muss ich auch mal abends eine Stunde, eineinhalb Stunden fahren. Aber ich freue mich auf die Leute. Es macht Spaß. Und ich glaube, die spüren auch meine Mitglieder, dass es mir Spaß macht. Und dann macht es auch ihnen Spaß. Und ja, ist eine tolle Entwicklung, was wir da nehmen.
was ihr da macht. Wie sieht denn die Clubstruktur von so einem Porsche-Club aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Was ist deine Rolle als Regionalleiter?
Also der Porsche 356 Club Deutschland hat ca. 760 Mitglieder und es gibt eine Vorstandschaft, unser Präsident Thomas Ernst, mit seinen Schatzmeisterinnen, mit einem Stellvertreter, wie das halt so von so einer Clubstruktur ist. Und dann ist es aufgeteilt in 13 Regionen, die also über Deutschland verteilt sind, wie jetzt Nordbayern, es gibt Südbayern, Baden-Württemberg, Rhein-Nahe und so zieht sich das durch Deutschland durch. Und die sind sozusagen diejenigen, die vor Ort die Mitglieder leiten und mit denen Ausfahrten zusammen organisieren. Und dann einmal im Jahr gibt es das große Deutschlandtreffen. Da trifft man sich dann in einer Region, die also sich bereit erklärt hat, das auszuüben, das Ganze. Und ja, dann ist dort ein großes Zusammentreffen der 13 Regionen. Das ist also schön, wenn man sich dann immer einmal im Jahr da wirklich so standardmäßig trifft. Es gibt natürlich jetzt auch gerade jetzt dieses Jahr mit dem Jubiläum viele andere Veranstaltungen, wo man sich sieht, aber das ist so der feste Bestandteil und ja, so ist die Struktur in unserem Club.
Du sprichst es ja gerade an, 13 regionale Vertreter für den 356er Club. Das heißt, es gibt ja noch andere Porsche Clubs, oder?
Ja, es gibt natürlich auch noch andere Porsche Clubs. Es gibt also den PCD, Porsche Club Deutschland zum Beispiel. Der ist jetzt hauptsächlich für die Neufahrzeuge zuständig. Hat roundabout um die 8000 Mitglieder in Deutschland. Also es ist auch eine große Anzahl. Und dann gibt's eben die einzelnen klassischen Clubs, klassischer 911 zum Beispiel, 914, 968 und so weiter.
Und tauscht ihr euch untereinander auch aus in den Clubs? Also sprichst du mal mit einem 911er Regionalleiter
natürlich,
oder Regionalleiterin?
Natürlich, klar. Also ich sag immer, wenn ich eine Veranstaltung mache, dann sind alle herzlich willkommen. Weil, dass man jetzt da heute nur noch so in Rastern denkt, ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Man muss da schon alle irgendwie ein bisschen mit einbeziehen. Und der eine hat da tolle Connections, der andere da. Und dann hängt man sich da dran. Der freut sich auch, der Kollege, wenn er eine Ausfahrt macht. Und es sind statt 10 Autos vielleicht 20 Autos. Also das ist schon ein großer Zusammenhalt, auch insgesamt in der Porsche-Familie. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft noch viel präsenter werden.
Du hast über den Zusammenhalt auch in eurer Region gesprochen und vor allen Dingen, wie viel Spaß die diese Treffen einmal im Monat am Donnerstag machen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema Weitergabe von technischen Infos, von dieser Leidenschaft. Was ist dir daran so wichtig und vor allen Dingen, wie gebt ihr das weiter? Also ist es nur rein dieses Treffen verbal oder machst du dir auch Notizen? Gibt es, keine Ahnung, digitale E-Mails, die du rumschickst mit Infos oder Printouts? Mhm. Wie machst du das?
Also zunächst mal ist es verbal natürlich. Deswegen trifft man sich ja auch jeden Monat. Also es ist mal ganz traditionell. Es ist aber auch gut, weil es manchmal so komplex ist, das kann man gar nicht irgendwie in einem Fachbuch nachlesen oder digital. Also das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben vom 356 Club haben wir eine ganz tolle Clubzeitschrift, da wo wirklich ehrenamtlich Leute, die von früher her wirkliche Profis sind in dem Geschäft, ganz fantastische Fachartikel da reinsetzen und damit ist es dokumentiert. Also wenn ich jetzt denke an das große internationale Treffen in Italien, da war in der letzten Ausgabe dementsprechend auch wieder ein Bericht drin. Ja, was nimmt man denn technisch alles so mit? Ja, dass man vielleicht mal einen Wagenheber dabei hat, das ist ja was ganz Banales, oder ein Luftdruckgerät oder ein Keilriemen. Oder Öl, ja. Öl ist ja auch was man immer braucht für einen Motor. Und solche Sachen sind dann da dokumentiert, ja. Und ja, Überschrift, große Reise, was nehme ich mit? Und ja, Werkzeug ist ja auch sowas. Also für einen Oldtimer-Fahrer ist das eigentlich Standard, aber jemand, der neu in dem Business ist, der kann sich da gut einlesen. Und da sind dann auch solche Sachen drin, wie winter ich mein Fahrzeug ein? Wie hole ich es wieder aus dem Winterschlaf? Das sind ja alles so Sachen. Die sind gerade auch für junge Leute wie jetzt mich, ist das ja keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich meine, ich setze mich einfach in mein Auto rein, mein modernes Zündschlüssel umdrehen und losfahren. Ne? Da denke ich auch nicht unbedingt, kontrolliere ich mal das Öl. Nee, mach ich mal nach 2 Jahren beim Kundendienst, ja, oder nach einer Kilometerbegrenzung, wenn ich ein neues Fahrzeug habe. Also ist schon ein bisschen was anderes und da muss man die jungen Leute hinführen und deswegen einmal verbal und zweitens natürlich auch mit unserer tollen Clubzeitung.
Aber das klingt so, als wenn man im 356er auf Reisen geht, ohne Koffer, weil man Keilriemen dabei haben muss, Öl dabei haben muss, ne, Ersatzreifen, also all diese Kleinigkeiten.
Ja, aber.
Aber es macht es dann ja vielleicht auch aus.
Ja, das macht es auch aus. Und ich muss sagen, es ist eigentlich auch schön, ja. Also letztes Mal waren wir da gestanden, haben einen Kaffee getrunken, ich bin wieder ins Auto gestiegen, habe einen Zündschlüssel umgedreht. Es kam nichts. Ja, so. Okay. Dann hinten Motorhaube auf, erstmal alles angeschaut. Ja, habe ich gesehen, da ist von der Zündspule ist das Kabel, hat sich runter vibriert. Ja, habe ich es draufgesteckt, ist er wieder gefahren. Es war ein Erfolgserlebnis. Es war toll, sich so nach und nach in die Technik reinzufuchsen und sich immer mehr zu helfen. Und ja, wir sind knapp 2000 Kilometer gefahren und wir sind wieder gut nach Hause gekommen mit dem Fahrzeug.
Sicher und heil, das Wichtigste.
Genau, richtig.
Wie fühlt sich denn für dich ein Sommertag, also nicht ein Hamburger, sondern vielleicht ein Nürnberger Sommertag im 356er an, vielleicht auch im Vergleich zu einem aktuellen neuen Porsche? Also was ist das Besondere für dich, wenn du daran denkst, du sitzt in deinem Auto und fährst in Landstraße entlang, vielleicht durch die Berge, ja, an der Küste?
Ich entfliehe dem Alltag. Das ist so das allererste, woran ich dran denke. Ein neuer Porsche ist auch faszinierend, aber ein 356 ist nochmal was ganz was anderes. Wenn ich da einsteige, Zündschlüssel umdrehe und ja den Motorsound höre, es riecht nach Öl, es riecht nach Benzin. Das ist heutzutage einfach nicht mehr so gegeben, weil das Auto ganz anders gebaut ist, ganz anders gedämmt ist. Und da ist es noch einfach purer Fahrspaß. Und wir sagen immer, so heißt auch der Titel unserer Clubzeitung, Fahren in seiner schönsten Form. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Und das ist mit dem 356 immer ein Highlight.
Gibt es einen Moment mit dem 356er, den du nie vergessen wirst? Eine,
ja.
Oh, da ja. Kam wie aus der Pistole geschossen.
Ja, ja, ja.
Welcher denn?
Wir waren auf der Solitude. Solitude ist eine alte Formel-1-Rennstrecke im Raum Stuttgart. Und da bin ich mit meinem Vater zusammen hingefahren. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben hinten haben wir einen großen Koffer drauf. Unser kleiner Parson Russell Terrier, der ist hinten auch noch mit drin. Und ja, wir sind eh schon so schwer, wir sparen ein bisschen an Gewicht, wir tanken dann jetzt voll. Einfach, dass wir leichter sind. Da habe ich zu meinem Vater gesagt, wenn du das sinnvoll hältst, okay, schauen wir mal, aber es wird schon klappen. Na, zweite Runde bin ich dann gefahren. Ganz toll, super, richtig Gas gegeben. Plötzlich zuckt der 356 und ich denke mir, oh nein, mein Vater kann nicht rechnen. Tank war leer. Kein Sprit. Naja, dann kam sofort das Safety Car von Porsche, ein Porsche Cayenne. Und gesagt, kein Problem, ist jetzt sowieso vorbei, der Lauf von den 356ern. Ich nehme euch an Abschlepphaken und ich fahre euch an die nächste Bucht, die ist so 150 Meter weit und dann kriegen wir das schon hin. Ja, zwei junge Kerle mit ihrem Cayenne haben uns an Haken genommen und ziehen uns da und ja, das Abschleppseil ungefähr so 2,50 Meter. Ja, jetzt kam die nächste Bucht, aber er ist nicht rausgefahren. Er ist immer weitergefahren, die Rennstrecke, und das war gerade am Anfang. Dann sind wir über 10 Kilometer hinter dem her und der hat natürlich schnell die Strecke räumen müssen, ist über 100 km/h gefahren und wir waren 2,50 Meter dahinter. Ich habe mir dann bloß gedacht, um Himmels Willen, wenn der einmal bremst, die 356 Bremsen sind gut, aber so gut sind sie nicht. Es ist alles gut gegangen, aber ich habe danach eine Dusche gebraucht. Also in dem Fahrerlager, ich war fix und fertig. Und ja, an die Geschichte, da erinnere ich mich immer gleich. Das war sehr, sehr aufregend.
Aber haben Sie euch mal erzählt, warum Sie euch nicht direkt in der nächsten Bucht rausgelassen haben? Weil Sie Bock hatten, einen 356er abzuschleppen.
Ja, Sie wollten einfach schnell die Strecke frei machen und dann wurde über Funk irgendwie durchgesagt, nee, das geht dann nicht und schleppt den gleich ins Fahrerlager. Aber mit der Geschwindigkeit und die lange Distanz, das war ein Ritt auf der Klinge.
Wie ist das denn gewesen? Dein Patenonkel hat dich infiziert und du dann deinen Vater? Oder war da schon eine Connected zwischen deinem Conneco, zwischen deinem Patenonkel und deinem Vater?
Ja, also mein Vater hat sich ja auch immer dafür interessiert. Aber ja, er war zufrieden mit seinem großen Ford-Kombi. Und ja, hat ihn jetzt nicht weiter groß interessiert. Und naja, dann habe ich natürlich immer wieder hingeredet, habe gesagt, Mensch, so ein Porsche, das wäre doch was. Und ja, dann sind wir mal von einem verkorksten Urlaub heimgekommen und dann hat mein Vater gesagt, jetzt fahren wir ins Porsche-Zentrum und schauen uns einen Porsche an. Und dann, ja.
The rest is history.
Genau, richtig. Dann ist das ganz schnell ein Porsche geworden.
Es geht ja auch um Träume und Visionen bei uns. Wenn du jetzt an die nächsten 20 Jahre denkst, was ist dein Traum für den 356er und den Club, den du führst als Regionalleiter?
Also zuerst mal ist mein Traum, wir wissen das alle, dass wir hoffentlich in 20 Jahren noch mit diesen Fahrzeugen fahren dürfen. Es gibt ja immer wieder da ganz tolle Ideen von der EU, um das vielleicht auch irgendwie mal einzuschränken. Also das ist natürlich mal die erste Vision oder den Traum, den ich habe, dass ich in 20 Jahren das Gleiche noch erleben darf mit diesen alten, schönen Fahrzeugen, was ja wirklich einen historischen Wert hat, ein Kulturgut ist, wie man auch immer so schön sagt, dass man damit fahren kann und dass der Club auch in so wie er jetzt ist, dass der auch fort besteht. Dass das Wissen auch weiterhin so transportiert werden kann. Und ja, dass wir in Zukunft auch weiterhin viele junge Menschen dafür begeistern können, dass es den Club auch noch gibt. Ja, das ist also auch ganz entscheidend, weil ohne Nachwuchs werden wir dann mal irgendwann dastehen und dann sind die ganzen schönen Autos da, aber keiner will sie mehr fahren. Also deswegen sehe ich das auch ein bisschen als Mission von mir, da junge Menschen dafür zu begeistern, auch gerade für das Clubleben zu begeistern. Es gibt ja da unterschiedlichste Ansätze, aber ich finde so ein Club, das macht schon, macht schon Spaß und wie schon erwähnt, das Wissen, was vorhanden ist und diese Tradition. Also wenn man da mal dann tiefer eintaucht, dann wird man feststellen, so ein Club ist nicht irgendwas Verstaubtes, wie es manchmal so gern dargestellt wird, sondern es ist eine coole Truppe.
Wenn man in 20 Jahren noch mit dem 356er fahren darf, wo würdest du denn gerne mal mit dem 356er fahren? Gibt es eine Strecke?
Ja, in Le Mans würde ich mal gerne fahren. Ich meine, Porsche ist ja, glaube ich, 19 Le Mans-Siege, ist führend auf der Strecke und das wäre natürlich mal einfach so ein Traum mit seinem alten 356, diese Strecke da abzugrasen. Also das wäre schon was.
Du willst den Nachwuchs begeistern, auch für das, was du so sehr liebst. Gibt es denn etwas, was diese Clubstruktur vor allen Dingen vielleicht auch in diesen Zeiten mit digitalen Medien und sowas für dich ganz klar repräsentiert auf der menschlichen Seite und vielleicht dann auch, was die technische Seite des 356ers angeht, was die nächste Generation vielleicht auch mitbekommen sollte?
Naja, wir tun da schon viel, muss man sagen, im 356 Club. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Jugendmitgliedschaft, wo also wirklich schon ganz junge Menschen mit dabei sein können und diese Faszination erleben können. Und dann bewegen wir uns natürlich auch mit Veranstaltungen in vielen verschiedenen Bereichen, wo man sonst normalerweise nicht hinkommt. Also wenn man nicht in so einer Gruppierung mit drin ist, denk noch dran, es war mal internationales Porsche-Treffen in Zell am See. Da durften wir nach Kaprun fahren, hoch auf die Staumauer. Das war für den Club komplett abgesperrt. Und ja, da kommt man halt normal nicht hin. Ja? Oder Wolfgang Porsche hat beim ersten Mal auf dem Schüttgut seine Garage geöffnet. Wolfgang Porsche selbst hat uns durch seine Garage geführt und zu den einzelnen Fahrzeugen was gesagt. Und ja, das, wenn man in dieser Porsche-Familie nicht drin ist, da kommt man niemals dazu. Ich meine, das ist ja bei Porsche faszinierend, dass also es da noch eine Familie im Hintergrund gibt, die sich da auch so beteiligt bei dem Ganzen. Und das ist schon auch faszinierend, dann für junge Menschen mal so nah dem Ganzen zu kommen und so in diese Geschichte hineinzutauchen. Und nächster Punkt, Social Media. Da sind wir natürlich auch dabei, da können wir auch noch besser werden. Ich sage nicht, dass wir da jetzt Weltklasse sind, da müssen wir uns alle noch ein bisschen bewegen. Das muss man aber auch immer dazu sagen, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich natürlich da Sachen veröffentliche, dann haben auch viele Angst um ihre Fahrzeuge. Weil die Diebstahlrate ist auch natürlich sehr hoch. Und wenn ich weiß, dass da 260 Fahrzeuge sich treffen, dann ist es natürlich auch für jemanden, der es vielleicht nicht so gut meint mit uns, Potenzial, das ein oder andere Auto da vielleicht mal auf die Seite zu schaffen. Es ist verhäuft. Und da muss man natürlich auch immer ein bisschen schauen bei Social Media, wie viel gebe ich da preis? Und dann ist es natürlich in der Clubstruktur auch immer schwierig, wenn dann einem sein Fahrzeug beschädigt wird. Ja, das ist natürlich für alle Beteiligten schwierig. Und ich meine, das machen ja auch alle ehrenamtlich und auch nicht so einfach.
Also ein Balanceakt,
genau,
den man richtig, ein bisschen beschreiben muss.
Und der dritte Punkt, den ich auch noch gerne erwähnen möchte, sind die Messen. Es gibt ja in Deutschland die Retro Classic. Das ist also einmal in Nürnberg, einmal in Stuttgart und einmal in Essen. Und ich bin auch der Projektleiter für die Messe in Stuttgart. Und da haben wir neben dem Porsche Museum haben wir einen großen Clubstand mit 8 Porsche Clubs, die sich da also präsentieren. Und da haben wir dieses Jahr auch einen Preis von der Retro Classic bekommen dafür. Wir haben den Stand digital nachgebaut, um einfach auch jüngere Menschen dazu zu animieren, sich mit dem Ganzen zu beschäftigen. Und da konnte man per Touch Ferry Porsche über den Stand laufen lassen zu den einzelnen Fahrzeugen und da dann einmal Fahrzeugdaten abrufen, das Fahrzeug, was da steht, aber auch die Historie und zusätzlich noch natürlich die ganzen Clubdaten. Wer ist da dahinter? Wer ist da der Ansprechpartner? Was machen die in ihrem Club? Und das hat die Retro-Messe, hat es also ja sehr gewürdigt mit einem Innovationspreis, was wir da also auf die Beine stellen und das alles nochmal angemerkt ehrenamtlich.
Und das Retro sozusagen ins neue Zeitalter zu bringen und vor allen Dingen den Nachwuchs zu begeistern für den 356er.
Genau.
Gibt es denn für dich, du hast eben diese schöne Geschichte mit deinem Vater erzählt und zu wenig Benzin im Tank, gibt es denn für dich, wie bei Fußballern oder Tennisspielern, die vielleicht immer nur mit dem linken Fuß den Rasen zuerst betreten oder die Socke rechts hochziehen, wenn sie auf Asche spielen, ein Ritual, wenn du in deinen 356er steigst, damit er dir wohl oder sie dir wohl gesonnen ist?
Ja, gibt es. Mach die Tür auf, dann drehe ich mich nach rechts, ziehe einen Hebel und dann öffne ich die Motorhaube und schaue nach, ob der Ölstand passt, weil, wie heißt es so schön, wer gut schmiert, fährt gut. Und wenn dementsprechend genügend Öl drin ist, dann kann da schon mal nichts schief gehen. Und bei mir ist eben schon mal was schief gegangen, weil zu wenig Öl drin war. Und das hat einen kleinen Motorschaden verursacht. Und deswegen geht man da auf Nummer sicher. Und das ist so mein Ritual, habe ich mir geschworen, wenn ich losfahre, dann kontrolliere ich zuerst mal das Öl.
Ein kleiner Motorschaden mit großer finanzieller Wirkung bestimmt in dem.
Ja, war. Ne?
Tut ein bisschen weh manchmal.
Tut manchmal ein bisschen weh, ja.
Was hörst du in der ersten Kurve am Morgen am liebsten?
Den Motorsound vom 356. Ich würde jetzt zwar gern sagen, ich höre den Song oder den Song, aber bei dem Porsche 356, der ein Radio hat, ist es aber einfach viel, viel schöner, wenn man den Motorsound hört. Und zusätzlich muss man auch sagen, bei einem Oldtimer, wenn man da losfährt, dann hört man lieber mal so auf die Motorgeräusche. Ist da hinten alles in Ordnung? Tut da nichts klackern? Oder hat man vielleicht hinten beim Gepäckträger den Gurt nicht richtig festgemacht? Solche Sachen sind für mich erstmal entscheidend, wenn ich die ersten paar Meter fahre und dann irgendwann kommt vielleicht auch mal das Radio.
Jemandem, der das noch nie gespürt hat, in einem 356er zu sitzen, wie würdest du dieser Person das Gefühl des Fahrens in einem Porsche 356 beschreiben? Was bedeutet das für dich?
Naja, zuerst mal bedeutet es für mich aus dem Alltag raus, es ist Arbeit. Es ist, wie schon beschrieben, es ist nicht so komfortabel wie heutzutage in so ein Auto einzusteigen. Und ja, dann
ist es Freiheit, ist es,
ja, es
Adrenalinkick.
Ja, es ist Freiheit, weil ich einfach dem Alltag entfliehen kann. Ich habe dann nichts mehr anderes im Kopf, nur noch dieses Fahrzeug, der ganze Druck, den man vielleicht auch von der Arbeit hat, der fällt weg. Und dann kann man das so richtig auf sich wirken lassen. Und ja, es wird, wenn man sich denkt, jetzt fährt dann so einen schönen Sommertag, fährt man los. In Hamburg ist es gerade schlechtes Wetter, aber bei uns in Nürnberg ist es gerade sehr schön. Und da würde man jetzt losfahren, dann ja, kurbelt das Fenster runter, es kommt die frische Luft rein und dann nach und nach wird's wärmer. Es wird auch härter zum Fahren, wenn man mal so 3-4 Stunden damit fährt, dann merkt man schon, man hat keine Servolenkung. Man hat auch keine Klimaanlage. Ja, und das ist Fahrgenuss pur, würde ich dann sagen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn er die Gelegenheit hat. Also das sind wir ja sowieso vom Club, glaube ich, auch ganz vorne dran. Wer dieses Fahrzeug erleben will, der ist immer herzlich willkommen bei uns auch zum Mitfahren. Manche sagen immer, es ist so ein elitärer Club oder so. Nee, das sind wir gar nicht. Das sind alles coole, entspannte Socken, die sagen, okay, komm, du kannst jederzeit gerne mitfahren. Oder wenn Kinder sich reinsetzen wollen, jederzeit. Also da sind wir immer offen.
Sehr schön. Adrian, man merkt die Leidenschaft für den 356er, auch für den Club. Und vor allen Dingen merkt man, dass sie ja nicht vergeht, sondern dass ihr sie ja weitergibt. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und alles Gute.
Sehr gerne, danke.